Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Dienstag, der 4. August und ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de.
Ab 7.07 Uhr haben wir für euch wie immer die Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm.
Und der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, Malte Asmus. Guten Morgen in die Runde, guten Morgen Malte. Malte, hast du heute früh schon mal in den Spiegel geschaut?
Selbstverständlich, ich konnte mich kaum losreißen, ich wäre fast zu spät zur Aufnahme gekommen.
Aha, und wie sah das für dich aus? Also was siehst du da so, wenn du guckst?
Naja, so ohne Schminke, weißt du ja, also jetzt siehst du mich natürlich jugendlich, aber ohne Schminke ist der Lack mit 42 schon ein bisschen.
Ja, okay, und jetzt stell dir vor, du müsstest diese Montagsausgabe an Gesicht sagen, hey, du bist raus.
Mich selber feuern oder was?
Dich selber feuern, kannst du dir das vorstellen?
Nee, dazu mag ich mich zu sehr.
Siehste? Das scheint in Rumänien aber Hachi, der Clubbesitzer eines rumänischen Fußballvereins, ein bisschen anders zu sehen. Der steht natürlich in der Pflicht, als Clubbesitzer nur das Beste zu denken, auch als ehemaliger Nationalspieler und Kultspieler in Rumänien. Aber dann zu sagen, wir performen nicht richtig, dann bin ich als Trainer auch mit raus, das habe ich so noch nicht gehört.
Wie Torul Constanta, das ist sein Club und da hat er sich tatsächlich jetzt selbst rausgenommen, muss ich sagen. Aller Ehrenwert, das muss man erstmal bringen. Kann man vielleicht aber auch nur bringen, wenn man so eine Ikone wie Hatzi ist.
Ja, Georg Hatzi, der ist natürlich eine Kultfigur in Rumänien. Also und hat einen Verein wirklich auch nach oben gebracht. Seit 2014 war er da Trainer, 2017 hat er dann seinen Club zur Meisterschaft geführt. Und die haben eine wunderbare Jugendarbeit und er hat natürlich auch einen Anspruch an sich und an den Verein. Und jetzt hat er festgestellt, es funktioniert mit mir offenbar nicht mehr so richtig gut. Und da hat er sich vielleicht ja auch, so wie wir jetzt gerade so vor den Spiegel gestellt und dann gesagt, Hadji, du bist raus. Kurios.
Naja. Und jetzt sucht er einen neuen Trainer. Vielleicht findet er einen in Italien. Da ist auch einer, der sehr hohe Ansprüche hat.
Tatsächlich. Mir ist jetzt erstmal spontan Lothar Matthäus eingefallen. Aber du sprichst von einem anderen, der sich jetzt gerade anbietet.
Passt aber auch zu Inter. Lothar Matthäus und Inter, das ist ja eine Connection. Und Richtig. Der aktuelle Trainer von Inter, Antonio Conte, ja, der vielleicht noch Trainer, man weiß es ja aktuell nicht so genau, dem scheint das bei Inter alles nicht mehr so zu gefallen. Der hat sich nach dem Sieg seiner Mannschaft am Wochenende gegen Atalanta im Fernsehen ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und ja im Grunde den gesamten Verein kritisiert, auseinandergenommen und hat gesagt, wenn ihr so sein wollt wie Juve, muss noch eine ganze Menge passieren. Vor allem erstmal auch im Drumherum.
Ja, also er hat richtig einen rausgehauen, möchte man sagen. Und man stellt sich natürlich die Frage, was steckt dahinter, wenn du in der Europa League gerade noch mit dabei bist und diese Woche ja antreten musst in Deutschland gegen Getafe. Und wenn du mit einem Punkt Rückstand Vizemeister geworden bist und dann sagst, wir müssen in allen Bereichen wachsen und besser werden, auch abseits des Platzes, ein großer Club sollte seine Spieler besser schützen. Wir werden das alles am Ende der Saison besprechen, noch ist er nämlich nicht zu Ende. Ich muss den Präsidenten treffen, unbedingt, aber der ist ja gerade in China. Also das sind ja schon...
Da hält er sich auf während der gesamten Corona-Pandemie. Natürlich kann man auch verstehen, dass er da lieber zu Hause bleibt und sich fernhält, auch von Italien, denn Norditalien war ja nun auch mal ein Hotspot.
Ja klar, und er hat dem Präsidenten Stephen Chang noch einen eingeschenkt und sagt, ich mag keine Leute, die auf den Zug aufspringen. Davon habe ich in diesem Jahr bei Inter sehr viele gesehen. Und vor allem in den schwächeren Phasen hätte er sich einfach mehr Rückendeckung für sein Team gewünscht. Das ist aber schon auch starker Tobak so am Ende der Saison, muss man sagen.
Das ist es. Aber das ist typisch Conte, weil wenn der sich angegriffen fühlt, dann haut er raus. Dann geht er in die Attacke und beißt im Grunde nach allen Seiten. Das haben wir schon so oft in seiner Karriere auch gesehen. Das ist kein Mann für halbe Sachen und vor allen Dingen auch keiner für einen diplomatischen Dienst. Wenn den was stört, dann haut er es raus.
Wie ist denn deine Einschätzung? Du kennst ja die italienische Liga so ein kleines bisschen, die Verhältnisse dort. Hat er denn recht oder ist es wieder nur so ein Säbelrasseln und so eine Ego-Tour?
Ja, es ist zum Teil natürlich auch eine Ego-Tour, aber er hat auch schon nicht Unrecht, denn bei Inter in der Führung in den letzten Jahren, da wurde auch schon öfter mal mit unterschiedlichen Zungen gesprochen. Also so ganz von der Hand zu weisen ist die Kritik zum Teil sicherlich nicht. Da sind auch viele dabei, die gerne ihre eigene Haut retten, weniger die Mannschaft und vielleicht auch den Trainer schützen. Also so ganz Unrecht hat er nicht, aber er selber ist natürlich auch eine Ego-Fraktion. Und das haben wir in seiner Karriere ja schon öfter gesehen. Bei Juve hat er das gemacht, wo er dann ja auch ziemlich plötzlich hingeschmissen hat. Der will nach vorne kommen, ganz egal wie. Bei Chelsea hat er sich angelegt mit der italienischen Nationalmannschaft. Da war jetzt auch nicht unbedingt im Frieden am Ende Schluss. Also der ist für solche Sachen durchaus bekannt.
Also ich meine, ich als Präsident, ich würde mir das nicht zweimal sagen lassen, wenn du so eine Ansage von deinem Trainer bekommst, das ist, geht auch, drückt auch ein bisschen so auf das Vertrauensverhältnis, habe ich so das Gefühl. Aber im Zweifel muss das in Mailand geklärt werden und loswerden können sie ihn so einfach nicht.
Rausschmeißen wäre sehr teuer. Der hat nämlich noch einen Vertrag und verdient nicht unbedingt schlecht. Also das ist, glaube ich, in der aktuellen Situation bei Inter nicht unbedingt angebracht, da jetzt eine hohe Abfindung irgendwo bezahlen zu müssen.
Naja, also das
ist. Oder zwei Trainer zu bezahlen. In Italien ist es ja auch oftmals so, dass der Trainer dann einfach bleibt, aber eben nur bezahlt wird, nicht mehr im Amt ist.
Ach ja, der Hamburger Sportverein lässt grüßen.
Aber es könnte eben sein, dass Conte von sich aus sagt, ich mache hier nicht mehr weiter, ich habe keinen Bock mehr. Es wird auch hinter vorgehaltener Hand berichtet, inwieweit das jetzt wirklich stimmt, weiß ich jetzt nicht, kann ich auch schwer einschätzen, dass er selber gerne wieder bei Juve aktiv wäre. Er hat die Mannschaft ja damals hochgebracht, diesen Lauf, den Juve im Moment hat, seit 9 Jahren ja mit initiiert. Von daher, da würde er wohl gerne wieder hingehen. Das ist so sein Role Model, da hat er auch als Spieler schon gespielt und er soll sich bei Spielern von Juve schon erkundigt haben. Sag mal, wie läuft denn das eigentlich mit Sarri? Hat der da eine Zukunft? Ist ja zumindest immerhin mal Meister geworden.
Wie sagt man so schön, Alto Belli, da kann noch ordentlich was passieren in der Serie A. Sind wir sehr gespannt. Bei Stand jetzt erfahrt ihr natürlich alles dazu. Es geht bei uns aber heute auch noch um weitere Trainer, nicht wahr?
Ja, wir haben noch einen, nämlich das Geburtstagskind des Tages. Ist auch ein Fußballtrainer, einer, der durchaus hohe Fachkenntnis bescheinigt wird, der aber irgendwie diese Fachkenntnis nicht in seine Mannschaften reinbekommt. Außerdem haben wir noch einen Rekordtop. Wir blicken zurück in die Sportgeschichte und voraus auf die Formel E in Berlin.
Aber zunächst blicken wir mal nach England. Dort bekommen wir heute Abend eine Frage beantwortet. Wie berechenbar ist eigentlich der Fußball und vor allem Erfolg im Fußball?
Top-Thema.
Fußball ist nicht Mathematik, nichts, was man berechnen kann. Mit diesen Worten hatte Kalle Rummenigge einst Ottmar Hitzfeld öffentlich abgewatscht, nachdem es mit dem als Trainer sportlich mal nicht so richtig lief.
Ja, und mittlerweile gibt's ja ganz viele Laptop-Trainer, wie man das so schön sagt. Die neue Generation wird ja ganz anders geschult. Und dass Kalle mit dieser Meinung ziemlich falsch lag, das konnte heute Abend möglicherweise in England auch ein ausschlaggebender Punkt sein. Dort steht in der englischen Championship heute nämlich das Finale an. Brentford und Fulham kämpfen im Wembley-Stadion um den Aufstieg in die Premier League. Fulham würde gerne das einjährige Gastspiel in der zweiten Liga beenden und wieder zurück ins Oberhaus zurückkehren. Für Brentford wäre es das erste Mal, dass sich der Club für die Premier League qualifizieren könnte.
Und das wäre, wenn denn Brentford aufstiege, ein Aufstieg, der quasi am Reißbrett geplant und letztlich auch mathematisch sogar errechnet worden wäre. Denn jede Entscheidung bei diesem Club fußt auf einer eingehenden Datenanalyse, auf Statistiken und auch auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Und auf Basis dieser ganzen Berechnung werden Neuzugänge zum Beispiel verpflichtet. Mit Hilfe der umfassenden Analysetechniken schöpft Brentford nämlich die Talente ab, die bei reicheren Clubs vielleicht einfach auch mal durchs Raster fallen.
Das ist unfassbar. Und dadurch haben sie immer wieder Spieler entdeckt, die dann später richtig gewinnbringend weiterverkauft werden können. Auf über 50 Millionen Euro beläuft sich das Transferplus in den letzten Jahren des Clubs, alle dank dieser Datenanalyse. Aber darauf fußen auch die sportlichen Erfolge auf dem Platz, muss man sagen. Denn mit Hilfe von Datenanalysen und Statistiken legen die sportlichen Führungsmitglieder dort Brentford auch natürlich auch die Spielaufstellungen fest, bestimmen Elfmeterschützen, Freistoßschützen, Eckballschützen und steuern letztlich damit sogar Training und die Ernährung der Spieler.
Der Clubbesitzer, der ist nämlich Wissenschaftler, ist ein studierter Physiker, Matthew Benham heißt er, und sein Vermögen hat er mit systematisch und ausgeklügelt berechneten Sportwetten gemacht und macht es mit seiner Firma Smart Odds immer noch. Die Firma hat ein Modell entwickelt, das Spielvorhersagen trifft unter Berücksichtigung von rund 200 Parametern. Die fließen da alle ein. Und die Dienste der Firma bietet sie privaten Kunden und auch professionellen Wettanbietern an.
Ja, aber dieser mathematische Wettansatz oder der mathematische Ansatz insgesamt funktioniert nicht nur beim Wettmarkt, sondern offenbar auch in gewisser Weise bei der Führung und der Steuerung eines Fußballclubs. Das hat Bantam bereits beim FC Midtjylland in Dänemark bewiesen. Dort stieg er 2014 ein und ließ dort dieses Konzept erstmals umsetzen. Und voilà, 2017 wurde der Verein dreimal dänischer Meister. Vorher war er das noch nie geworden. Und jetzt könnte Brentford heute Abend den großen Schritt dann ins Oberhaus, in die Premier League tun.
Und das würde dann wieder beweisen, dass man zumindest zu einem großen Teil sportliche Erfolge schon irgendwie berechnen kann. Denn je mehr Parameter man einfließen lässt in solche Berechnungen, so genauer wird natürlich am Ende auch die Vorhersage. Aber trotzdem, hundertprozentige Gewissheit kann im Fußball auch die beste Datengrundlage nicht geben. Und deshalb ist das Spiel ja auch so spannend. Und der Ausgang des Duells Fulham gegen Brentford, trotz aller Berechnungen, stand jetzt immer noch offen.
Ja, und da frag ich mich jetzt aber nochmal, wie war das damals bei Andy Brehme? Der hat gesagt bekommen beim Elfmeter 1990, ey, mach ihn rein, und da habe ich ihn reingemacht. Wo stand das? In welchem Parameter?
Das hatte der Kaiser flugs mal eben berechnet.
Na, Sister, dieser Mathematiker, 3 Millionen D-Mark Mathematiker.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Stand jetzt. Aktuell.
Ab morgen rollt dann auch die Formel E wieder. Die Pause war ganz schön lang. Das letzte Rennen, das war Anfang März über die Bühne gegangen. Jetzt geht's nach einem guten halben Jahr später also endlich weiter, und zwar in Berlin. Und dort bestreitet die Formel E gleich 6 Rennen in 9 Tagen. Am 5. und 6. August, am 8. und 9. und am 12. und 13. August stehen Rennen an, aber nicht wie eigentlich üblich in der Formel E auf einem Stadtkurs, sondern in Berlin auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Alle 6 Rennen in Berlin werden zwar auf dem Kurs in Tempelhof ausgetragen, aber die Streckenlayouts unterscheiden sich doch an den 3 Doppelrenntagen jeweils voneinander, denn die Strecke wird zum Beispiel abwechselnd in beide Richtungen gefahren, also bei einem Rennen vorwärts und beim nächsten dann wieder rückwärts. Unsere Kollegen Markus Lehnen und Sebastian Hollmichel, die machen den Formel E Podcast Attack Mode hier auf meinsportpodcast.de und können euch noch ein paar Details mehr zu den jeweiligen Streckenlayouts mit auf den Weg geben und euch sicherlich auch die Frage beantworten, ist die Strecke in Berlin denn nun besonders schnell oder nicht?
Die Strecke ist mehr oder weniger schnell. Es gibt viele langsame Kurven, auch eine Haarnadel ist wieder drin, also 3,5 würde ich mal sagen. Und es gibt eine lange Gerade, wo natürlich der Attack-Mode eingesetzt werden kann. Und dann gibt es wieder eine ganz kleine Ecke, eine Mickey-Maus-Ecke. Und also es ist für Formel-E-Verhältnisse, würde ich sagen, relativ schnell.
Ja, und vor allen Dingen halt eben, du musst die Reifen über die Runde konservieren, damit du am Ende in der Schnecke, weil wir jetzt ja rückwärts fahren, kommt ja quasi die T9, T10-Schnecke am Ende, die ja sonst quasi T1, T2 ist. Und das ist natürlich dann interessant, wie hast du die Reifen über die Runde gebracht, um dann nicht vielleicht beim Rausbeschleunigen Probleme zu haben, um über Startziel halt eben den vollen Speed mitzunehmen.
Für die letzte Runde könnte es relativ interessant sein, weil es ist von der letzten Kurve relativ weit bis zu Startziel. Mhm. Also wenn da jemanden genau, der Akku genau. ausgeht, dann könnte das noch sehr viele Verluste der Position mit sich führen, weil es ist für Formel-E-Verhältnisse sehr, sehr weit von der letzten Beschleunigungsecke bis dann halt zu Startziel. Ich glaube, wenn es heiß wird, könnte die Strecke ziemlich im Orden sein.
Und dann am 8. und 9. August geht es dann ja dann direkt wieder vorwärts. Das heißt, dann ist auch der Weg etwas länger in Kurve 1 und 2 und da erwartet uns dann ein enges Geschlängel.
Ja, also ich würde sagen, das riecht nach Startkollision. Relativ lang bis zur ersten Kurve, das ist dann quasi diese Schnecke, die danach aber nochmal enger wird und da sehe ich Teile fliegen.
Und hinten raus wird es natürlich dann spannend wieder auf die Beschleunigung über Start und Ziel. Der große Unterschied zwischen T5 und T6 jetzt ist natürlich dann interessant, wie man da mit der Bremse arbeitet, ob man rückwärts oder vorwärts fährt, weil man hat dann eben so einen doppelten Scheitelpunkt in der Rückwärtslage mit T6, T7, wo es natürlich dann wirklich interessant wird, ob man auf der Bremse sich daneben bremsen kann, um dann innen quasi dann in die Schnecke zu fahren. Oder auf der anderen Seite erwartet einen dann halt eben eine deutlich schnellere Kurve.
Was ich noch ganz interessant finde, ist natürlich, dass das Gummi da liegt. Und das liegt ja dann natürlich in der normalen Strecke auf der anderen Seite wie beim Reverse, also zumindest in den meisten Kurven. Das könnte natürlich dazu führen, dass es zwei Linien gibt.
Ja, und dann haben wir nochmal den verzwickelten Kurs, wo wir noch eine Extra-Kurve drin haben. Also wir fahren wieder in der normalen Laufrichtung und haben dann halt eben auf der langen Backstraight so eine Extra-Kurve eingebaut.
Wo vorher ein sehr schnelles Geschlängel ist, quasi wie so ein Kleiderbügel, ist dann quasi der Kleiderbügel wird abgehackt und durch vier weitere Kurven und man fährt dann quasi innerhalb dieses Bogens nochmal eine Ecke rein. Muss man sehen. Also ich finde es ein ziemlicher Mickey-Maus-Kurs. Ich wüsste doch nicht, wo man da überholen sollte. Bis vielleicht auf Ende Startziel.
Natürlich klar, die Doppel-Links T10, T11 laden eventuell dazu ein, irgendwas zu versuchen, dann auf T12 beginnend. Aber es kommt halt wirklich darauf an, wie breit bauen sie.
Gut, das. Massa vorletzte Kurve wird das auf jeden Fall versuchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der versucht in der Hand an.
Davon könnt ihr euch selbst überzeugen. Eurosport wird live berichten, aber unsere Kollegen von Attack Mode, die liefern euch hier auf meinsportpodcast.de auch regelmäßige Rennzusammenfassungen und Analysen. Das verspricht uns Sebastian Hollmichel vorab.
Wir haben 6 Rennen. Wir werden das zusammenfassen. 2 Rennen, ein Podcast, den wir euch auf die Ohren bringen, um dann über die aktuellen Ereignisse in den Rennen zu sprechen, den Meisterschaftsstand natürlich und was sich alles so drumherum entwickelt.
Und damit ihr schon mal auf dem Stand jetzt in Sachen Formel E Gesamtwertung seid, hat Markus Lehn den Stand für euch.
Das führt halt Da Costa immer noch mit 67 Punkten, vor Evans mit 65, Sims 46, Günther 44 und die Grassi 38. Nur, was man halt bedenken muss, ist es zum Beispiel Lotterer 12, damit 25. Das sind aber nur minus 37 Punkte und wir haben 6 Rennen. Das heißt, wir haben nicht mal Halbzeit. Und daher würde ich mal behaupten, so die Top 12 könnten noch eine Chance haben auf den Titel. Müsste viel zusammenkommen, dass das passiert. Aber als Beispiel hatte Da Costa zum Beispiel in Marokko 28 Punkte in einem Rennen. Also geht da einiges noch.
Die Formel E gastiert ab morgen also zu 6 Rennen in Berlin und mit Attack Mode hier auf meinsportpodcast.de seid ihr immer bestens drüber informiert. Hört euch auch gerne noch die aktuelle Folge an. Da kriegt ihr ausführliche Vorberichte auf die Ohren.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Den Rekord fürs schnellste Snooker-WM-Match aller Zeiten mal eben pulverisiert, das kann eigentlich nur einer schaffen, nämlich Ronnie O'Sullivan. Und der hat's gemacht beim 10:1 im Erstrunden-Match im Sheffielder Crucible gegen Tapchaya Uno. Da brauchte er gerade mal 108 Minuten und das war eine knappe halbe Stunde schneller als der bisherige Rekord, aber was erwartet man auch von einem Mann, der den Spitznamen The Rocket trägt? Eigentlich nichts anderes, oder?
Unser Flop des Tages ist einer, der erst gar nicht in die Rakete steigt und sie erst gar nicht steigen lassen will. Es geht um einen 23-jährigen Rotzlöffel, der durchaus aber einen Namen hat. Arthur heißt er, ist brasilianischer Fußballprofi. Wer sich so ein kleines bisschen mit der brasilianischen Nationalmannschaft auskennt, der Seleção, der weiß, dass er auch da spielt und er spielt bei keinem geringeren Club als dem FC Barcelona. Er ist im vergangenen Jahr für 31 Millionen von Porto Alegre geholt worden. Da war er wirklich noch ein No-Name, jetzt ist er einer der größten Talente und potenzieller Nachfolger von Iniesta, darf auch seine 8 bei Barcelona spazieren tragen, wenn ich das so sagen darf, denn der hat jetzt gesagt, zum Champions-League-Spiel am Samstag gegen den SSC Neapel zum Rückspiel, Hinspiel ging 1-1 aus, reist er nicht an, er bleibt in Brasilien, für ihn ist die Saison beendet. Er kam offen gestanden nicht auf viele Einsatzzeiten in der abgelaufenen Saison. Ja, aber seiner Mannschaft den Dienst zu verweigern, wenn es immerhin noch um die Champions League geht und wenn man vielleicht auch noch ein bisschen was gut zu machen hat, denn sie wurden ja gerade mal Vizemeister in Spanien, dann ist das schon ein ordentlicher Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Heute gratulieren wir einem Mann herzlich zum 55. Geburtstag, der als Fußballtrainer zwar als super Fachmann gilt, trotzdem während seiner ganzen Laufbahn immer wieder ziemlich umstritten war und mit dem Ruf des ewig Gescheiterten zu kämpfen hat. Happy Birthday, Michael Skippe.
Vielleicht war er und ist er auch deshalb so umstritten, weil er sich als Fußballer selbst nie große Meriten erspielen konnte. Als Jugendspieler galt er als großes, als kommendes Talent. Doch eine Bundesliga-Karriere endete nach einem Knieschaden, nach nur wenigen Einsätzen für Schalke 04. Mit nur 22 Jahren, da wurde er schon Sportinvalide.
Skippe sattelte um, wurde Trainer, erst in der Jugend von Schalke, dann bei Borussia Dortmund. Da stieg er auch schnell zum Jugendkoordinator auf, wurde A-Jugend Trainer, führte das Team sogar zur deutschen Meisterschaft und stieg dann sogar zum Cheftrainer der Bundesligamannschaft auf.
Und Sprichwort, wenn du keine Chance hast, nutze sie, das konnte er sich dann eben aber auch nicht auf die Fahnen schreiben. Er scheiterte am Druck des Publikums, muss man sagen. Skippe warf das Handtuch. Als Co-Trainer tauchte er dann an der Seite von Rudi Völler bei der Nationalmannschaft wieder auf, wurde mit dem DFB-Team Vize-Weltmeister. Nach der desolaten EM 2004 trat er aber dann zusammen mit Rudi Völler zurück und danach begannen dann die Wanderjahre des Michael Skippe, wenn man das so sagen will. Egal, ob bei Leverkusen, diversen Stationen, in der Türkei, bei Hertha BSC, Grasshoppers Zürich als griechischer Nationaltrainer oder zuletzt bei Dortmunds U19. Fast überall wurde er vorzeitig freigestellt.
Und das ist echt schade, denn fußballtheoretisch und auch intellektuell gibt's wirklich wenige in der Fußball- und Trainerbranche, die Skippe das Wasser reichen könnten. Vielleicht wird ihm das aber auch in der Fußballbranche immer wieder zum Verhängnis. Die Süddeutsche Zeitung, die schrieb mal während seiner Zeit beim DFB über seine rhetorischen Fähigkeiten, wenn die Spieler der deutschen Nationalmannschaft so präzise und so raumübergreifend kombinieren könnten, wie ihr Trainer Michael Skippe seine komplexen Satzgebilde fehlerfrei zu einem schlüssigen Ende führt, dann müsste der Fußballnation vor keiner Weltauswahl bange sein.
Hä? Naja, gut. Diesen Satz kann man aber dann wenigstens nochmal nachlesen. Und er hat's halt einfach so rausgehauen. Aber ein ganz, ganz liebenswerter, freundlicher Mann, muss man sagen. Vielleicht überforderte er den Durchschnittsspieler auch mit seiner Rhetorik. Wie dem auch sei, wir gratulieren heute herzlich zum 55. Michael Skippe.
Heute in der Sportgeschichte.
Leipzig braucht ein Stadion. Das war bereits in den 1930er Jahren klar gewesen, doch der Krieg verhinderte dann dessen Bau. In der DDR nahm dann der Ministerrat dieses Vorhaben wieder auf und da sich Leipzig selbst als Sporthauptstadt der DDR verstand, soll es natürlich auch ein diesem Attribut Rechnung tragender Bau werden.
Ein Stadion für 100.000 Menschen sollte es werden. 180.000 Helfer brauchten gerade einmal 15 Monate, um dieses Prestigeobjekt für das DDR-Regime aus dem Boden zu stampfen.
Eröffnet wurde das Zentralstadion dann am 4. August 1956 mit dem Spiel des amtierenden DDR-Meisters Wismut Karl-Marx-Stadt gegen den amtierenden ungarischen Meister Honvéd Budapest.
Das Zentralstadion wurde für Turn- und Sportfeste der DDR genutzt, für Leichtathletikwettkämpfe, Radsport, Events, Fußball-Länderspiele, Heimspiele von Lok Leipzig und mit diesen Veranstaltungen wurden regelmäßig 100.000 Zuschauer da reingepackt und diese Wahnsinnsquote, 100.000 Menschen, wurde immer wieder geknackt.
Manchmal waren sogar ein paar mehr drin als eigentlich vorgesehen. Das ging damals noch. 1977 wurde die Betonschüssel dann zuletzt renoviert, kam dann aber in die Jahre und wurde nach der Wiedervereinigung wegen Baufälligkeit nur noch mit begrenzter Kapazität genutzt. 2000 wurde das alte Zentralstadion dann abgerissen und für die WM 2006 ein deutlich kleineres neues Stadion gebaut, das seit 2004 nun fertig ist, mittlerweile Red Bull Arena heißt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Die 36 Profiklubs in der DFL, die kommen heute virtuell zu einer Mitgliederversammlung zusammen. Hier geht's zum einen natürlich um die teilweise Rückkehr der Zuschauer ins Stadion und alles, was damit dann zusammenhängt, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Die DFL-Spitze hat da ja ziemlich detaillierte Vorschläge zur Abstimmung eingereicht. Wir haben ja hier auch schon bei Stand jetzt drüber gesprochen. Zum anderen wird's auch um das Positionspapier des FC St. Pauli gehen, mit dem die Hamburger den deutschen Profifußball reformieren wollen.
Außerdem, wir hatten es angesprochen, das englische Championship-Finale zwischen Brentford und Fulham steht an. 20.45 Uhr geht es los in den USA. Gibt's ein bisschen was? Die NBA spielt wieder in der Orlando-Bubble. Die NHL spielt auch wieder, genauso wie die MLB. Stand jetzt zumindest.
Tennis wird auch noch gespielt und zwar in Italien bei den Palermo Ladies Open. Tja, und wir schließen für heute unseren Laden hier bei Stand jetzt. Wir haben euch hoffentlich wieder wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genug Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine jetzt auch gut gerüstet seid.
Wir wünschen euch einen tollen Dienstag. Wenn ihr selbst Sport treiben wollt, dann macht das heute, denn Stand jetzt werden die nächsten Tage ganz von alleine schweißtreibend, ganz ohne Schweiß, aber mit nur einem Klick oder Fingertipp könnt ihr uns auch gerne abonnieren mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und gerne auch eine Bewertung abgeben. Wir freuen uns über 5 Sterne und wenn ihr uns schreiben wollt, tut das auch gerne, denn Stand jetzt sind wir offen für eure Gedanken. Mehr Podcasts aus der Welt des Sports natürlich wie immer bei meinsportpodcast.de.
Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr, ganz allgemein und Stand jetzt natürlich ganz im Speziellen. Vielen Dank für euer Interesse und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.